HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Let's make it happen. Let's bring the Western Balkans inside the European Union.
Das ist im Sinne von Frieden und Sicherheit für uns alle, dass wir einen sicheren westlichen Balkan haben.
Kommission Europäer.
Die EU-Kommission hat positiv bewertet, was wir durch die Reformen erreicht haben. Deshalb hat sie grünes Licht für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Albanien gegeben.
Insbesondere bei Serbien, Montenegro sind wir da sehr optimistisch. Auch andere müssen vorankommen.
Es muss eine Menge noch getan werden, Korruption bekämpft werden, die Demokratie gestärkt werden, Mitsprache gestärkt werden. Die Unternehmen müssen überhaupt frei agieren können auf dem Balkan.
Wir haben viele bürokratische Probleme, mit Zertifikaten zum Beispiel. Denn Serbien erkennt den Staat Kosovo ja nicht an.
Ich will kein Europa, das schon Schwierigkeiten hat, mit 28 oder bald 27 Ländern zu funktionieren und dann 30 oder 32 Länder umfasst und noch dieselben Regeln hat.
Also der Weg bis der Balkan in der EU ist noch ein sehr, sehr weiter.
Gestern und heute fand in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ein EU-Gipfel statt. Es ging um die vielleicht, womöglich oder vielleicht auch nicht oder doch erst zum Sankt-Nimmerleins-Tag kommende EU-Erweiterung in Richtung Balkan. Es ging also um Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Serbien und das Kosovo. Und wegen dieses jüngsten Balkanstaates kam dann auch Spanien erst gar nicht zum Gipfel. Dort redet man bekanntlich nicht mit Separatisten. Was dann auch schön deutlich macht, dass sich da ein zerstrittener Haufen darüber unterhält, ob er größer werden will. Vielleicht ist es aber auch schlicht Angst, was die EU antreibt. In Brüssel geht der Spruch um, wenn wir nicht auf den Balkan gehen, dann kommt der Balkan zu uns. Um das zu verhindern, müsste die EU den Menschen des Westbalkans eine Perspektive bieten. Nur welche? Es ist angerichtet, Balkanplatte für die EU, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Auf einer Balkanplatte gibt es immer ganz verschiedene Zutaten, meistens Fleisch. Bei der heute angerichteten Balkanplatte sind das die 6 möglichen EU-Beitrittskandidaten, von deren Beitritt in der nächsten Zeit aber niemand sprechen möchte. Wir schauen uns dennoch die Länder mal näher an und beginnen dafür eine Reise im Südosten des Westbalkans, in einem Land, das nicht so heißen darf, wie es heißt, Mazedonien. Denn die griechische Nachbarprovinz heißt Makedonia und deshalb sagt Griechenland kategorisch Nein zu einem EU- oder auch einem NATO-Beitritt des Nachbarn. Aus dem Staat, der deshalb einstweilen auf internationaler Bühne mit einem komplizierten Bandwurmnamen ausgestattet ist, nämlich ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, berichtet Serjan Kovidarca.
Die Markthalle in Gevgelia an der mazedonisch-griechischen Grenze. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Von Obst und Gemüse bis zu vermeintlichen Markenjeans. Und alles zu deutlich günstigeren Preisen als in Griechenland. Agidis ist aus dem 80 Kilometer entfernten Thessaloniki zum Einkaufen hier hingefahren. Ich habe viele Freunde hier. Die Menschen sind sehr gut zu mir. Anders als viele Griechen hat Agidis kein Problem mit dem Namen seines Nachbarlandes. Er fände es aber schon gut, wenn deutlich gemacht würde, dass nicht das griechische Mazedonien gemeint ist.
New Macedonia, Down Macedonia, West Macedonia.
Agidis ist mit dieser Meinung in Griechenland in der Minderheit. Aktuellen Umfragen zufolge sind 7 von 10 Griechen der Meinung, dass das Wort Mazedonien überhaupt nicht im Namen des Nachbarstaats vorkommen sollte, auch nicht als zusammengesetztes Wort. Das wiederum ärgert viele Mazedonier, zum Beispiel Saschko. In der Nähe der Markthalle in Gevgelija betreibt er einen Börekladen. Dass sein Land umbenannt werden könnte, findet er nicht in Ordnung. Mich würde es stören, anders zu heißen. Ich bin Mazedonier, hier bin ich aufgewachsen und ich bin so erzogen worden. Ich verstehe nicht, wieso die Griechen Mazedonier sein wollen. Sie sind doch Griechen, oder? Wenn sie Mazedonier sind, wieso nennen sie dann ihr Land nicht Mazedonien, sondern Griechenland? Auch in Saschkos Laden kommen oft griechische Kunden und stärken sich nach dem Einkauf mit einer seiner Blätterteigtaschen. Sowohl wir mit denen als auch die mit uns als Volk haben keine Probleme. Die Politik bei denen und bei uns ist aber eine andere Sache. Inzwischen ist Bewegung in den Streit um das M-Wort gekommen, der seit der Unabhängigkeit Mazedoniens 1991 andauert. Auf mazedonischer Seite hat das mit dem Regierungswechsel im Frühjahr 2017 zu tun. Während die vorherige nationalkonservative Regierung wenig Kompromissbereitschaft gezeigt hatte, setzt sich der neue sozialdemokratische Ministerpräsident Zoran Zaev für eine Lösung ein. So hat Mazedonien als Zeichen guten Willens den Flughafen in Skopje und eine wichtige Autobahn umbenannt. Beide waren nach Alexander dem Großen benannt. Eine Provokation aus griechischer Sicht, zählt der antike Feldherr zum nationalen Mythos Griechenlands. Für solche pragmatischen Lösungen setzt sich auch Sascho Potskov ein, der Bürgermeister von Gevgelija. Wir sollten uns fragen, sind wir für die Vergangenheit, Geschichte und Antike oder sind wir für die EU und die NATO? Wenn wir das der Bevölkerung so erklären, wird eine Namensänderung etwas anders wahrgenommen werden. In der Markthalle in Gevgelija bummelt auch Theodora aus der benachbarten griechischen Stadt Edessa. Nach dem Einkaufen will sie zum Zahnarzt. Für die Behandlung wird sie hier in Gevgelija umgerechnet 10 Euro bezahlen. In Griechenland kostet das 5-mal so viel. Den Namensstreit hält sie für eine abstrakte Debatte, die vor allem von Politikern hochgekocht werde.
Ist egal für mich. Wir sind so Brüder, Schwestern.
Ja, verstehen wir. Wir sind so Brüder oder Schwestern. Was heißt, sie würden auch gut gemeinsam in die EU passen? Eigentlich, und vielleicht wird das dann ja auch das herausragende Ergebnis des EU-Westbalkan-Gipfels von Sofia sein. Griechenland und Mazedonien verkündeten nämlich heute eine Annäherung im Namensstreit. Man müsse nur noch mal nach Hause fahren, sagten die beiden Ministerpräsidenten in Sofia und der Grieche und der Mazedonier. Wir müssen nur noch mal nach Hause fahren und zu Hause mal abklären, ob das so in Ordnung ist, und dann hätten wir eine Lösung. Professor Florian Bieber, Südosteuropa-Forscher an der Universität Graz in Österreich. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn wir kurz noch mal bei dem Makedonien-Mazedonien-Konflikt bleiben, wäre das dann wirklich ein greifbares Ergebnis des EU-Gipfels, wenn Griechenland und Mazedonien oder wie immer es dann heißen wird, dort eine Einigung näher gekommen wären?
Also ich glaube nicht, dass die Einigung viel mit dem Gipfel an sich zu tun hat. Das wird ja seit Monaten vorbereitet zwischen den beiden Staaten. Es gibt einen intensiven Dialog zwischen den Ministerpräsidenten und auch den Außenministern. Das heißt, das war die Hoffnung, dass man das auch heute unter Dach und Fach bekommt, um sozusagen symbolisch auch das mit dem Gipfel zu vereinen. Aber sozusagen es dem Gipfel zuzuschreiben, wäre sicherlich übertrieben.
Aber wenn die beiden sich dann geeinigt haben und Mazedonien danach, weiß der Teufel wie heißt, Alexandrien oder so, das geht ja auch nicht, haben wir ja gerade gehört, dann wäre dann alles aus dem Weg geräumt und Mazedonien könnte in die EU und in die NATO?
Also gleich in die EU und NATO natürlich nicht so schnell. Das ist, worum es hier in erster Linie geht, ist, dass erstmal Mazedonien die Beitrittsverhandlungen beginnen kann, die seit eben Jahren blockiert sind aufgrund des griechischen Vetos. Und das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Und dann der nächste Schritt ist natürlich dann eben NATO. Auch das würde nicht sofort zu einer Mitgliedschaft führen, aber zumindest könnte man anfangen, diesen Prozess anzugehen und dann NATO-Mitgliedschaft vielleicht in 1,5, 2 Jahren und EU-Mitgliedschaft, ja, das hängt natürlich von den Verhandlungen, von der Entwicklung im Land selber auch sehr stark ab.
Aber das wäre dann schon ganz konkret. Ich meine, wenn Sie sagen NATO-Mitgliedschaft vielleicht in 2 Jahren und Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU, würde das den Menschen dort eine Perspektive geben? Wie sehen Sie das?
Das wäre schon ein Durchbruch. Ich meine, das wäre nicht nur ein Durchbruch für Mazedonien. Erst natürlich dort fühlte man sich irgendwie sehr lange schon zurückgehalten von griechischer Seite und irgendwie auch unfair behandelt. Und das würde sehr stark den Mut in und auch das Zutrauen in die Europäische Union wieder stärken. Und auf der anderen Seite würde es auch so in der Region so eine neue Dynamik auslösen, denn dadurch könnte die Mazedonien Beitrittsverhandlungen beginnen. Auch Albanien und Mazedonien sind ja beide gleichzeitig als Kandidaten von der Kommission vor einem Monat empfohlen worden. Und da kann man damit rechnen, dass wenn Mazedonien zu verhandeln beginnt, Albanien auch mitzieht. Also das würde schon so einen neuen Schwung in die ganze Erweiterungsperspektive und auch in die Perspektive der Menschen, der Länder bringen.
Sie waren im Vorfeld des EU-Gipfels in Sofia, habe ich erfahren, um sich dort mit Wissenschaftskollegen zu Hintergrundgesprächen zu treffen. Auch europäische Nichtregierungsorganisationen haben sich dort getroffen. Ist da irgendetwas in die Wege geleitet worden, was die EU und den Westbalkan tatsächlich näher zusammenbringt? Jetzt mal abgesehen von dem, was wir von den Politikern gehört haben, die eben nichts gesagt haben?
Ja, also unsere Bemühungen, also von Angehörigen von Thinktanks, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, war klarzumachen, dass es eben mehr sein muss als nur eine Deklaration. Natürlich lässt sich das von heute auf morgen nicht umsetzen, aber Die EU hat zwar mit der Strategie im Februar dieses Jahres wichtige Weichen gestellt, hat einen kritischeren Ton gegenüber den Ländern eingeschlagen im Sinne, dass man mehr verlangt im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, auch demokratische Defizite deutlicher kritisiert. Aber es fehlt der EU noch ein Instrumentarium, einerseits mehr zu bieten, aber auch mehr zu verlangen. Und darum ging es eigentlich in erster Linie von den zivilgesellschaftlichen Akteuren zu sagen, wir haben Probleme mit Rechtsstaatlichkeit, mit Demokratie, mit Meinungsfreiheit in vielen Ländern, gerade in Serbien und Montenegro. Da muss die EU stärker kritische Stimme ergreifen und gleichzeitig muss sie auch überlegen, wie sie den Beitrittsprozess begleiten kann und den auch wiederum greifbarer zu machen und auch zu überlegen, was man so als Angebote machen kann, aber gleichzeitig auch wiederum mehr verlangen sollte.
Aber glauben Sie das tatsächlich, dass es der EU darum geht? Geht es nicht eher um das, was ich vorhin schon zitiert habe, um diesen Spruch, der da in Brüssel umgeht, wenn wir nicht auf den Balkan gehen, dann kommt der Balkan zu uns, will sagen, wir wollen eigentlich Migration verhindern?
Ich glaube, Migration ist ein Teil der ganzen Geschichte und ein wichtiger anderer Teil ist natürlich, sagen wir, Geopolitik. Das heißt, die Sorge, dass wenn die EU sich nicht stärker auf dem Balkan engagiert, dann werden es andere tun.
Nämlich Russland,
Türkei und weitere Akteure, die eben nicht nur wirtschaftlich aktiv sind, sondern auch politisch und das oftmals sehr destruktiv. Das heißt also, da gibt es einige Motivationen für die EU, sich stärker zu engagieren. Und dass die EU ein Eigeninteresse hat, den Balkan zu integrieren, daran, das schadet ja auch nichts. Das sollte ja auch eine Motivation sein. Denn es stimmt, viele Bürger haben in Zehntausenden den Balkan verlassen in den letzten Jahren, weil sie keine Hoffnung haben. Wenn sie mit denen sprechen, dann werden sie ihnen sagen, das ist Korruption, das ist die Unsicherheit, das ist der Klientelismus, der sie eigentlich dazu treibt, das Land zu verlassen. Und wenn man denen eine Perspektive geben kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr viel größer, dass sie versuchen, in ihrem eigenen Land eine Existenz aufzubauen.
Das würde dann bedeuten, dass die EU tatsächlich für das steht, was sie immer sagt, nämlich für den Aufbau von Demokratie, den Abbau von Korruption, für Meinungsfreiheit und so weiter und so weiter. Aber damit hat ja die EU, zumal in ihrem eigenen Osten, selber Probleme zurzeit.
Das stimmt natürlich und das ist, glaube ich, etwas, wo es um eine grundsätzliche Frage geht, wie weit die Europäische Union in der Lage ist und willens ist, diese Werte innerhalb und außerhalb der Europäischen Union durchzusetzen. Und man könnte eigentlich sogar sagen, dass die Erweiterung auf dem Balkan eine Möglichkeit bietet für die Europäische Union, ihr Instrumentarium zur Durchsetzung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu stärken, mit dem Hinblick darauf, das dann auch in Zukunft stärker innerhalb der eigenen Mitgliedstaaten durchzusetzen. Denn letztendlich lässt sich ein Rückschritt, ein demokratischer Rückschritt nie völlig vermeiden. Das heißt, es braucht letztendlich Instrumente innerhalb der Europäischen Union, um derartige undemokratische Tendenzen in den Griff zu bekommen.
Also man könnte dann in die EU hineinrufen, wenn wir wollen, dass sich die Albaner und die, wie immer sie dann heißen mögen, Mazedonier heißen sie noch, an unsere Richtlinien halten, dann müsst ihr das auch tun, Polen, Ungarn und so weiter.
Das wäre eine gute Botschaft, die sicherlich auch der EU sehr gut tun würde.
Professor Florian Bieber, Südosteuropa-Forscher an der Universität Graz in Österreich. Recht herzlichen Dank. Es ist angerichtet, Balkanplatte für die EU, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, ist aus dem Roman geklaut, Unterwegs im Namen des Herrn von Tobas Klavinic. Wir zitieren aus einer Pilgerreise über den Balkan, die er unternommen hat. Unsere erste Station, ein Wallfahrtsort in Bosnien.
Medjugorje sieht aus, wie man sich als Mitteleuropäer einen Ort in Bosnien vorstellt. Das Dorf hat eine gut asphaltierte Hauptstraße, doch manche Seitenstraßen bestehen nur aus ein paar Häusern, vor denen Kinder in einer Staubwolke Fußball spielen, träge beobachtet von klapprigen Hunden mit struppigem Fell. Die Pension von Frau Ludmilla ist rasch gefunden. Im Speisesaal erfahren wir, dass es in 20 Minuten Abendessen gibt. Der Reiseleiter fehlt, die meisten Pilger sind schon da. Es sind drei große Tische vorbereitet, an allen wird bereits der Hauswein getrunken, der eine etwas dubiose Farbe hat. Ich bediene mich, aber nach dem ersten Schluck stelle ich das Glas weg und nehme mir lieber Mineralwasser. Mit Frau Ludmilla, die eine sehr herzliche Ausstrahlung und einen Schnurrbart hat, wechsle ich am Tresen drei Sätze auf Kroatisch. Mir fällt der Andenkenladen gegenüber ins Auge. Mit dem Wasserglas in der Hand überquere ich die Straße und betrachte die Auslage. Holzkreuze, Jesusbilder, aber vor allem Gospa. Gospa-Bilder, Gospa-Statuen jeder Größe, Gospa-Kaffeetassen, Gospa-Schlüsselanhänger, Gospa-Schnapsgläser, Gospa-Geschirrtücher, dazwischen Rosenkränze, Kerzen, Gospa und Ansichtskarten. Ich kehre zur Hoteltür und zu den Mitpilgern zurück, die in exakt der gleichen Haltung schweigen wie vorhin. Der Hauptgang besteht aus einer riesigen Platte voller Fleisch sowie einer voller verschiedener Gemüsesorten. Während ich misstrauisch auf meinen Teller schaue, höre ich in meiner Umgebung wohlwollende Worte wie »Sie tragen gut auf«, »große Portionen« und »Sie lassen sich nicht lumpen«, was mich über das pluralische »Sie« nachsinnen lässt. Wer sind Sie? Ich habe bislang nur einen einzigen Menschen gesehen, der zur Pension gehört, und das ist Frau Ludmilla. Wer ist mit Sie gemeint? Die Menschen hier in Medjugorje im Allgemeinen? Die Bosnier? Die Balkaner?
Es ist angerichtet. Balkanplatte für die EU. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit der balkanischen Pilgerreise. Nein, demnächst von Thomas Glavinic. Und jetzt machen wir erstmal einen Sprung. Und wir reisen mit Andrea Beer nach Albanien, also links rüber an die Küste.
Bunte Hirtentaschen, bemalte Holzmöbel, albanische Trachten oder Musikinstrumente und der laufende Fernseher einer strickenden Aufpasserin. Das Geburtshaus von Enver Hoxha in Girokastra ist heute ein Museum voller Belanglosigkeiten und lange bleibt hier niemand. Zwei vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos des kommunistischen Diktators lehnen an einer Wand. Sein brutales Regime wird mit keinem Wort erwähnt. Eine holländische Touristin bleibt an einem kleinen Souvenirstand direkt vor dem Eingang stehen.
How much are two cards?
The new photo, I sell it 100.
Dort bietet der junge Kaviol selbstgemachte Postkarten an, sowie Bücher, Schmuck oder die typisch albanischen weißen Filzmützen. Der 19-Jährige studiert Wirtschaft und Tourismus im ersten Jahr und bietet auch Stadtführungen an. Das ist hier kein Studentenjob, ich muss Geld verdienen, damit ich das zweite Jahr machen kann. Jetzt haben wir Mai, da sollte ich an der Uni sein, aber ich muss erst Geld verdienen. Die Räume der Uni hätten nach starken Unwettern längst renoviert werden sollen, erzählt der blonde Student. Doch wie so oft sei nichts passiert und das Gebäude am Zerfallen. Am Anfang waren wir noch 55 und jetzt sind noch 14 Studenten da. Denn viele sind nach Tirana gegangen. Da sind die Klassen groß. Wenn Sie darum fragen, woher die Studenten kommen, dann hören Sie Girokastra, Saranda, Shkodra oder Flora. Zu wenig Lehrer, zu wenig Räume, zu wenig Geld, zu wenig Perspektive. Der albanische Regierungschef Edi Rama kennt die Probleme seines rund 3 Millionen Einwohnerlandes nur zu gut. Und vor allem junge Menschen wollen ins Ausland und damit auch weg von der Korruption und den schwachen rechtsstaatlichen Strukturen. Doch Ramas Motto lautet: Mit Optimismus in die EU.
Kommission Europäische.
Die EU-Kommission hat positiv bewertet, was wir durch die Reformen erreicht haben. Deshalb hat sie grünes Licht für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Albanien gegeben. Zum Beispiel die oft angemahnte Justizreform. Insgesamt rund 11.000 Polizisten sowie 800 Richter und Staatsanwälte werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren kontrolliert. Nicht alle können bisher ihre Vermögen erklären, darunter mehrere Verfassungsrichter. Auch organisierte Kriminalität ist ein Dauerthema, Beispiel Drogenanbau. Laut Innenministerium wurde sogar der massive Cannabisanbau in Albanien weitgehend gestoppt, was auch der jüngste EU-Fortschrittsbericht anerkennt. EU-Beitrittsverhandlungen wären die Rettung für alle Albaner, kritisiert Oppositionsführer Lulzim Bascha die Regierung. Das Nicht-Eröffnen von Beitrittsverhandlungen würde der Clique an der Macht helfen, den schrecklichen Verbrechen der Korruption zu entgehen, die Justizreform zu vermeiden, die Gerichtsorgane zu erobern und die Wirtschaft vollkommen zu zerstören, sie zu einer Drogenwirtschaft machen. In dem armen Land Albanien werden auch schmerzhafte EU-bedingte Reformen meist nur von der Opposition kritisiert, denn die Zivilgesellschaft ist genauso schwach wie das Vertrauen in staatliche Strukturen und die politischen Eliten. Eine breite Debatte über EU-Ziele und Demokratie findet damit nicht statt. Der junge Kaviol hingegen kann sich durchaus vorstellen, in die Politik zu gehen. Ich und meine Generation, wir könnten doch die Ersten sein, die es gut machen, wenn die Politiker von heute das nicht tun. Und ich wäre gerne Wirtschaftsminister. Auf Wiedersehen. Das heißt bei uns Miropavshim. Dann setzt er sich selbst die typisch weiße Albanermütze auf den blonden Kopf und wendet sich den Touristen zu. Denn im Geburtshaus von Enver Hoxha, da bleibt wirklich niemand lang.
Und das Geburtshaus von Enver Hoxha war früher das ganze Land. Na gut. Norbert Mappes-Niedig, Journalist mit Schwerpunkt Balkan und Autor vieler Sachbücher über die Region. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wir kommen auf unserer Reise über den Westbalkan jetzt in Bosnien-Herzegowina an und Sie machen uns mal den politischen Reiseführer. Es gab mal eine Zeit, da dachten die Bosnier und die bosnischen Serben, sie seien demnächst, wie die Nachbarn aus Kroatien, auch Mitglieder der Europäischen Union. Jetzt gab es da in Bulgarien einen EU-Gipfel, der ursprünglich mal ein Erweiterungsgipfel sein sollte, dass er das mitnichten geworden ist, haben wir schon gehört. Aber was hören die Menschen im Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina als Botschaft aus Brüssel, beziehungsweise jetzt gerade aus Sofia? Was kommt da an?
Ja, man kriegt jedes Jahr gesagt, dass es diese EU-Perspektive noch gibt. Das ist schon eine zeremonielle Angelegenheit. Man trifft sich und man sucht sich einen möglichst prominenten europäischen Politiker, den Ratspräsidenten oder auch die deutsche Bundeskanzlerin, die dann nochmal deutlich versichert, auf jeden Fall, ihr habt eine Zukunft in der Europäischen Union. Aber das glaubt eigentlich schon seit etlichen Jahren niemand mehr. Und jetzt nach diesem Gipfel schon gar nicht. Da braucht man mit dem Wort EU-Beitritt eigentlich kaum noch zu kommen. Man sollte das Thema ja eigentlich wieder auf die Agenda gesetzt haben. So wollte es die bulgarische Ratspräsidentschaft haben. Aber die Staats- und Regierungschefs, die haben ihr fundamentales Desinteresse bekundet und haben das einfach von der Tagesordnung gestrichen oder nur ganz am Rande untergebracht. Es ist ziemlich klar, es wird auf absehbare Zeit keine Erweiterung geben. Selbst wenn man ständig kleine Schritte einbaut, die die Beitrittskandidaten irgendwie bei Laune halten sollen. Aber eine wirkliche Bereitschaft, die gibt es eigentlich nirgendwo.
Kommt es dann zum zweiten Teil, zur Umsetzung des zweiten Teils dieses Wahlspruches, dieses Heimlichen der EU, den ich schon zitiert habe? Wenn wir nicht auf den Balkan gehen, kommt der Balkan zu uns. Dass da der erste Teil nicht passieren wird, wie Sie eben sagen, passiert dann der zweite, dass die Menschen auswandern aus Bosnien-Herzegowina?
Ja, das tut er schon sehr lange, nicht nur aus Bosnien-Herzegowina. Kurz bevor wir diese große Flüchtlingswelle hatten, aus dem Nahen Osten, da gab es ja eine spektakuläre Flüchtlingswelle von Menschen aus dem Kosovo und später dann aus Albanien, die sich massenhaft aufgemacht haben. Das ist jetzt nicht mehr so spektakulär, findet aber nach wie vor statt. Wenn Sie zum Beispiel nach Bosnien gehen, da werden Sie unter jungen Leuten kaum jemanden finden, der nicht irgendwo weggehen will, der nicht wenigstens schon mal einen Sprachkurs macht. Viele Leute suchen sich auch schon ihre Berufsperspektive nach künftigen Jobmöglichkeiten irgendwo in Deutschland oder in Österreich aus. Also auf den Arbeitsmarkt im Bosnien selber, da schaut eigentlich niemand. Man kriegt ja kaum einen Job und wenn, dann kriegt man ihn nur über Beziehungen, über die Partei und dergleichen und das will niemand.
Sie haben jetzt von Bosnien gesprochen. Nun ist das ein Vielvölkerstaat, dieses Bosnien-Herzegowina. Da gibt es noch die Republik Srpska, den islamischen Teil und den christlichen Teil, so wurde das ja immer mal gegeneinander gestellt. Gibt es diese Zuspitzung noch oder ist die gar nicht mehr vorhanden?
Es gibt eine Trennung. Inzwischen ist ja fast eine Generation groß geworden, die jeweils andere Volksgruppe gar nicht mehr kennt. Man geht nicht mehr gemeinsam zur Schule, man trifft sich nie, man sieht einander nicht. Man kann sich zwar verständigen, denn man spricht ja nach wie vor die gemeinsame Sprache, man hat aber kaum etwas miteinander zu tun. Und das bleibt natürlich nicht in den Kleidern hängen. Das heißt, man kennt einander schlecht, die Missverständnisse nehmen zu, man hat auch relativ wenig miteinander zu tun, alle schauen irgendwo nach Westen, egal in welchem Landesteil sie leben und nicht auf den je anderen. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Konflikte weitgehend unter der Decke bleiben, hat aber den Nachteil, dass von einem Zusammenwachsen und von einer echten Staatsbildung in Bosnien überhaupt keine Rede sein kann.
Schauen alle wirklich nach Westen? Schaut nicht auch ein Teil der Bosnier nach Süden, also auf die Türkei?
Ja, ideologisch schon, das ist richtig, aber man geht da nicht hin. Hingehen tut man dann in den Westen. Da hat man Verwandte, da kennt man jemanden, da weiß man, wie es dazugeht. Wenn man im Lande zurückbleibt, dann liebäugelt man gern entweder mit Russland, das gilt mehr so für den serbischen Landesteil, oder man liebäugelt mit der Türkei, das gilt dann für den bosniakischen, für den muslimischen Landesteil. Das sind aber zum Teil Versuche von Politikern, sich hier und da durch Freundschaften, durch Nähe ein wenig Vorteil zu verschaffen und auf der Seite der jungen Leute sentimentale Identität suchen, muss man sagen. Mit Bosnien sich identifizieren. Das ist wie wenn man für einen Fußballclub hält, der jedes Jahr weiter absteigt.
Also nach Perspektive sieht das Ganze nicht aus. Sie sehen keine, heißt das?
Nein, es war eine wichtige Perspektive, dass man irgendwann der EU beitreten sollte. Und diese Perspektive hat ja tatsächlich für fast 20 Jahre für Frieden, für Stabilität gesorgt, für Reformen auch gesorgt. Und die fehlt jetzt. Man wird sich umorientieren und individuell wird man versuchen, der Europäischen Union beizutreten. Und
das, persönlich sozusagen.
Das heißt, man zieht um. Ja, also man setzt sich ins Auto und fährt nach Deutschland und sieht zu, dass man da einen Job kriegt. Das ist die Art des EU-Beitritts, die man sucht. Irgendwann wird es dann mal wieder knallen und dann wird es vielleicht nochmal ein Umdenken. Wird es nochmal zu einem Umdenken kommen. Aber im Moment sieht das auf Jahre hinaus überhaupt nicht danach aus.
Norbert Mappes-Niedig, recht herzlichen Dank nach Graz. Es ist angerichtet, Balkanplatte für die EU, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal zurück zur Pilgerreise des Thomas Glavinic. Er ist unterwegs im Namen des Herrn.
Im Restaurant Pivnica unterhalte ich mich mit dem Kellner. Als ich ihm erzähle, dass mein Vater in Herzegowina geboren wurde, geht ihm das Herz auf. Bosnanac, Brate. Er stellt mir zu meinem Bier einen Schnaps aufs Haus hin. Eigentlich habe ich gar keine große Lust darauf, aber unhöflich möchte ich auch nicht sein. Ich lege Geld auf den Tisch, will den Vortrag von Schwester Annalinda Antilopa nicht verpassen. Schwester Annalinda Antilopa sieht genauso aus, wie sich jemand wie ich jemanden wie sie vorstellt. Sie bittet sogleich zum Gebet. Ich habe niemanden, hinter dem ich mich verstecken könnte, aber das ist mir jetzt sowieso egal. Vermutlich falle ich diesen Menschen sowieso auf Schritt und Tritt negativ auf. Sie fallen mir aber auch auf Schritt und Tritt negativ auf, nämlich durch ihre Gesichter. Mich machen diese harten Gesichter mittlerweile aggressiv. In keinem Gesicht erkenne ich das, was ich erwartet habe, nämlich mindestens Offenheit und Freundlichkeit, wenn schon keine Liebe. Die hier, die mögen überhaupt niemanden. Das sind bloß verstörte und verängstigte, im Grunde ganz rohe Seelen. Während ich so meinen Betrachtungen über die Ausstrahlung der Pilger im Allgemeinen nachhänge, schreitet der Vortrag voran. Der Schnaps, die Hitze, die Müdigkeit, ich kriege nicht alles mit. Inzwischen geht es um das Fasten. Die Schwester erzählt von einem Pfarrer, der seine Gläubigen ermuntert hat, von Mittwoch bis Freitag durchzufasten. Danach höre ich, wie die Schwester von der Kommission spricht, die der Vatikan eingesetzt hat, um die Phänomene von Medjugorje zu überprüfen. Sie hofft sehr, dass die Mitglieder dieser Kommission überzeugt werden können und der Amtskirche empfehlen werden, Medjugorje als Wunder- und Wallfahrtsort offiziell anzuerkennen. Wie die Mitglieder aussehen und wer sie sind, weiß jedoch niemand. Ich überlege, wie ich es anstellen könnte, von ihr für so einen Kommissionsmenschen gehalten zu werden. Das wäre komisch. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht.
Thomas Glavinic. Wir setzen unsere Reise über den Westbalkan fort und landen im Kosovo. Und zwar in dessen Norden, dem serbischen Teil. Andrea Beer nimmt uns mit.
Zlatko Sekulic läuft durch seine Apfelplantagen und wirft einen prüfenden Blick auf die Baumreihen. Das hier sind die Golden Delicious und da drüben die Granny Smith. Seit fast 30 Jahren ist der 51-jährige Kosovo-Serbe nun im Obstgeschäft. Sein Heimatdorf Gornji Krnjin bei Leposavec im Norden des Kosovo hat er dafür nie verlassen. Doch die Welt um ihn herum, die änderte sich oft. Es begann mit dem Übergang vom Kommunismus in etwas, von dem wir bis heute nicht wissen, was es ist. Die jugoslawischen Zerfallskriege, der Kosovo-Krieg, Wirtschaftskrisen oder Inflation. Es sind viele Gründe, die Zlatko Sekulic eine Weile zwingen, seinen Obsthandel aufzugeben. Er wird Vertreter für serbisches Viehfutter, baut aber weiter unverdrossen seine Apfelbäume an. Hektar um Hektar wächst die Plantage am schrägen Hang direkt vor seinem Haus. Land gibt es genug, denn der Norden des Kosovo ist dünn besiedelt. Nur schätzungsweise rund 60.000 Serben leben hier weitgehend unter sich. 10 Jahre nach der Unabhängigkeit sind sie strikt nach Belgrad ausgerichtet und nicht nach Pristina. Die Serben hier nehmen es nicht hin, dass sie im Kosovo sind. Wir fühlen uns alle hier in Serbien. Für Geschäfte mit dem vorwiegend albanischen Süden sieht er deswegen aber kein Hindernis. Doch diese seien schwierig, erzählt Zlatko Sekulic. Wenn man Geschäfte machen möchte, dann sucht man ja automatisch Kontakte, und zwar unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit. Unsere Produkte hier aus dem Norden können wir aber nur schwer im Süden absetzen. Es herrscht eine regelrechte Blockade. Sie wollen von uns nichts kaufen. Das sagen sie natürlich nicht offen, aber in der Praxis ist es so. Und die Praxis im Nordkosovo, die hält für Obstunternehmer Sekulic noch mehr Schwierigkeiten bereit. Die serbische Grenze ist zwar nur rund 15 Kilometer weiter nördlich, doch der Export seiner Äpfel dorthin ist schwierig. Wir haben viele bürokratische Probleme, mit Zertifikaten zum Beispiel. Denn Serbien erkennt den Staat Kosovo ja nicht an. Die Exportpapiere und Zertifikate sind aber mit dem Stempel der Republik Kosovo gestempelt. Den brauche ich wiederum wegen der Behörden in Pristina, sonst darf ich nicht exportieren. Im kosovo-serbischen Alltag ächzen viele unter einem aufreibenden Papierkrieg. Mit der Unabhängigkeit wurden serbische und kosovo-albanische Dokumente unter der Regie der Vereinten Nationen zusammengeführt. Theoretisch. Denn ganze Heerscharen von Experten befassen sich seit Jahren mit einem regelrechten Passchaos sowie tausenden serbischen Ehen oder Führerscheinen, die von Pristina nicht anerkannt sind. Immer wird von Problemlösen geredet, aber kein einziges Problem wird auch gelöst. Zwischen Serben und Albanern im Kosovo brauche es ein Abkommen über eine Art Autonomie, denn die Serben seien das gefährdetste Volk in Europa. Der freundlich wirkende Slatko Sekulic macht nicht den Eindruck eines stur Belgrad-treuen Hardliners. Er wolle Dialog mit Albanern, betont er. Trotzdem, wie die meisten Serben im Kosovo, will auch Slatko Sekulic den Kosovo als Gesamtstaat nicht akzeptieren. Er hofft, dass sein Sohn einmal die Plantage übernimmt und bis dahin will er seine Pläne umsetzen. Ich möchte das Obst jetzt auch weiterverarbeiten, trocknen, Saft machen, destillieren und so. Hier im Dorf gibt es 15 Bauern, die Himbeeren anbauen. Sie haben gesehen, was ich gemacht habe und auch damit begonnen. Sie sehen, ich mache Pionierarbeit. Was Geschäfte mit dem Süden angeht, da kann Slatko Sekulic übrigens doch noch einen Erfolg verbuchen. Wetterbedingt fiel die letzte Apfelernte schlecht aus. Äpfel waren deswegen auch im Süden des Kosovo knapp und ein Albaner kaufte dem Serben Sekulic alle seine Äpfel ab. Abschließend wirft er dann noch einen Blick auf die Baumreihen. Wenn sie dann blühen, sagt er noch, dann gibt es nichts Schöneres.
Der Frühling vereint sie dann alle. Dujan Reljic, Experte für Südosteuropa und Westbalkan bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was wir da gehört haben, ist eine Reportage gewesen aus einem zerrissenen Land, das sich in der eigenen Bürokratie verheddert, das mit dem großen Nachbarn im Norden, von dem es sich gelöst hat, aber doch irgendwie lebt. Ist dieses Kosovo, das da so sehr auf die Eigenständigkeit pocht, eigentlich alleine überlebensfähig?
Wenn man sich die Wirtschaftszahlen anschaut, dann sieht man, dass es in Kosovo in den letzten Jahren einen stetigen Wachstum gegeben hat, von etwa 3-4% jährlich. Dieses Wachstum ist größtenteils auf die Überweisung der Gastarbeiter in Deutschland und in der Schweiz und anderswo zurückzuführen. Die Fähigkeit der Albaner in Kosovo stärken zu importieren. Dann verhängt der kosovo-albanische Staat ziemlich hohe Einfuhrzölle und davon finanziert sich der Staat. Bei etwa 1,3 Millionen Menschen, die derzeit in dem albanischen Teil Kosovos leben, ist das wahrscheinlich genug zu überleben, aber nicht genug, um wirkliche Fortschritte zu machen.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem, was wir eben gehört haben, dann ist es doch bei dieser wirtschaftlichen Situation widersinnig, dass wenn ich viele Äpfel im Norden des Kosovo habe, die nun ausnahmsweise halt mal ein Serbe anbaut, dass ich dann die nicht in den albanischen Süden transportiere, wo die Äpfel gebraucht werden, wie wir es eben ja gehört haben. Ist doch irre.
Ja, aber der Sezessionismus und der Nationalismus haben ja eine lange Geschichte und da wird mit allen Mitteln gekämpft. Wir haben in Kosovo nach wie vor ein Nullsummenspiel. All das, was der kosovo-albanischen Regierung in Pristina nutzt, schadet den Serben im Norden und schadet Serbien selbst. Und deswegen, wenn es überhaupt Fortschritte gibt, dann sind es jene, die nicht auffällig sind. Die ganze Zeit ist Serbien der größte Handelspartner der Kosovo-Albaner, weil man wegen der geografischen Nähe und wegen des Bekanntheitsgrades bestimmter Produkte und weil es ganz einfach billiger ist, aus Serbien Bauzement einzuführen oder bestimmte Arzneimittel als aus der EU. Und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern und man kann auf einem schlechten Niveau weiter zusammenleben und sich durchwursteln.
Ist das jetzt typisch Balkan oder typisch für einen separatistischen Kleinstaat, der sich gerade erst vor 10 Jahren gelöst hat und eigenständig wurde?
Ja, das mit Eigenständigkeit ist so eine Sache. Wissen Sie, zwar wurde der kosovo-albanische Staat von etwa 110 Ländern anerkannt, aber 5 EU-Länder und 2 Staaten des UN-Sicherheitsrats, nämlich Russland und China, haben die Unabhängigkeit Kosovos nicht anerkannt, übrigens auch nicht der Vatikan. Das heißt, dass auch auf dem Gebiet der internationalen Politik nach wie vor nicht klar ist, ob dieses Modell einer einseitigen Trennung, die militärisch unterstützt wurde vom Westen, von der NATO, ob das langfristig ein Weg gewesen ist, um in der Region für Frieden und Stabilität zu sorgen. Wir werden sehen, ob die jetzigen, unter der Obhut der EU laufenden Verhandlungen seit, glaube ich, 6 oder 7 Jahren, ob sie Fortschritte bringen. Aber derzeit scheint ein Stillstand in den Verhandlungen zu sein.
Aber Sie haben ja schon gesagt, Serbien ist der wichtigste Handelspartner des kleinen Kosovo. Und ohne den wird es wahrscheinlich auch Überlebensschwierigkeiten geben, dort in Pristina im Süden des Kosovo. Wenn man jetzt mal eine Prognose wagt, wird es dann in Zukunft wieder eine Annäherung an Serbien geben und man lehnt sich dann doch an den großen Partner im Norden wieder etwas mehr an?
Das kann ich mir kaum vorstellen. Denn im nationalistischen Diskurs, im serbischen nationalistischen Diskurs, wie auch im albanischen, ist die Möglichkeit einer Aussöhnung, solange dieses Nullsummenspiel vorhanden ist, nicht gegeben. Ich würde eher darauf tippen, dass die schon sehr ausgeprägten panalbanischen Bestrebungen, die Annäherung an Tirana, so ist mit Krediten aus dem Ausland, die sogenannte patriotische Autobahn zwischen Pristina und Tirana gebaut worden. Bei allen Meinungsumfragen sagen etwa 80-90% der Kosovo-Albaner, dass sie für eine Zusammenlegung der albanischen Gebiete in ein sogenanntes natürliches Albanien sind. Mhm. Aber das hat nicht zu bedeuten, dass tatsächlich auch da etwas unternommen wird. Es gehört sozusagen politischen Korrektheit im albanischen politischen Diskurs, diese Idee zu unterstützen. So hat der albanische Präsident Rama unlängst die Frage gestellt, wozu brauchen Kosovo und Albanien 2 Präsidenten? Es genüge doch einer. Aber letztlich sind das alles nur Bewegungen und vielleicht den Westen zu mehr Zugeständnissen zu bringen. Wie es langfristig weitergehen sollte, das weiß, glaube ich, weder Pristina noch Belgrad noch Tirana noch Brüssel.
Also es weiß keiner, heißt das, und wir bewegen uns da so in einem Moostopf, wo es mal nach links und mal nach rechts schwappt. So kommt es einem vor.
So ist das. Auf Zypern ist ja auch so, dass seit 40 Jahren keine Fortschritte bei der Wiedervereinigung der Insel erzielt worden sind. Es gibt bestimmte ethnopolitische Konflikte, die nicht lösbar sind, außer mit militärischen Mitteln. Und militärische Mittel will man ja nicht mehr anwenden. Deswegen sind das eingefrorene Konflikte, die für eine sehr lange Zeit Bestand haben werden.
Den Zypern-Konflikt hat die Europäische Union geerbt. Möchte sie den Kosovo-Konflikt auch erben?
Ja, nicht geerbt. Sie wurde damals von Griechenland gezwungen, Zypern so aufzunehmen, weil nämlich sonst Griechenland die Aufnahme einiger außereuropäischen Staaten nicht zugestimmt hätte. Wenn es jemanden geben würde, der wieder so eine politische Erpressung durchführen könnte, dann würde auch Serbien wahrscheinlich in die EU kommen können, aber das ist leider nicht gegeben, so dass ich befürchte, dass die Vorstellungen, Serbien könnte 2025 beitreten, wenig realistisch sind.
Vielleicht gibt es den aber doch, nämlich Putin, der dann Serbien nicht mehr nach Osten ziehen könnte. Dujan Reljic war das, Experte für Südosteuropa und Westbalkan bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Recht herzlichen Dank. Es ist angerichtet, Balkanplatte für die EU, der Tag in HR2 Kultur. Und wir gehen ein letztes Mal zurück in den Pilgerbus, in dem Tomas Glavinic sitzt. Er ist unterwegs im Namen des Herrn und jetzt endlich dort angekommen, wo der Balkan offenbar immer noch so richtig Balkan ist.
Wir kommen zur Grenze und ich erinnere mich daran, wie mein Vater, als ich klein war, jugoslawische Zöllner mit Unterwäschekatalogen bestochen hat, die in ihrer vollendeten Harmlosigkeit für die Grenzwächter das waren, was heute für jeden 13-jährigen YouPorn ist. Kurz vor dem Grenzbalken will ich ihm noch schnell einen Mentholkaugummi einschieben, doch er glaubt aus irgendeinem Grund, ich wollte ihn vergiften und wirft den Kaugummi im hohen Bogen aus dem Fenster. Der Tumult, der darauf folgt, macht die Zöllner natürlich erst recht auf unser Auto aufmerksam und ein griesgrämiger Schnauzbartträger fordert mit ungeduldigen Handbewegungen unsere Pässe. Als er sieht, dass wir alle aus der EU kommen, ist ihm sofort wieder alles einerlei und er winkt uns durch. Neben dem Grenzerhäuschen liegt ein toter Fuchs. Fliegenschwärme umkreisen ihn. Die Zöllner auf der kroatischen Seite sind noch weniger diensteifrig. Einer bohrt in der Nase, der andere liest etwas, vielleicht einen Modekatalog. Im Schritttempo fahren wir durch, jederzeit bereit anzuhalten, sollte einer der Wächter zur Maschinenpistole greifen. Aber es ist wohl viel zu heiß für eine Amtshandlung. Trotzdem atme ich erst einige Kilometer später auf. Die Qualität der Straßen wird noch eine ganze Weile nicht besser werden, das wissen wir bereits von der Herfahrt. Ingo hängt mit verzweifelter Miene und einem immergrünen Gesicht am Fenster, die Augen seltsam zusammengekniffen, und ich frage mich, was für ein Martyrium er durchlebt. Direkten Fragen weicht er aus, es zuckt nur unter seinem Auge. Mir tut das Umdrehen ohnehin nicht gut. Ich nehme einen Travelgum und versuche gerade auszuschauen, wo uns gerade ein Pilgerbus auf seinem Weg zur Gnadenstätte in den Graben zu fahren versucht. Das Phantombild der Gospa mahnend und mächtig auf der Windschutzscheibe.
Und wir wandern vom Kosovo nach Norden und gelangen 15 Kilometer nördlich der Obstplantagen des vorhin vorgestellten Bauern im Kosovo nach Serbien. In einen Staat, dessen Gründungsmythos mit einer letztlich verlorenen Schlacht verbunden ist, die ausgerechnet im abgetrennten Nachbarstaat Kosovo stattgefunden hat. Der Schlacht gegen die Osmanen auf dem Amselfeld, dem Kosovo-Polje. Bei der übrigens beide Heerführer fielen, der serbische und der osmanische.
Altbau, hohe Decken, Stuck an den Wänden. Stefan Stamenkowski führt durch die Gänge des großen Gebäudes. Das ist unser kleines Büro und das hier unser Wappen. In der Mitte das Wappentier der Nemanjić-Dynastie. Zu jener Zeit war Serbien am stärksten. Rechts, das ist Miloš Obilić, ein serbischer Held, der bei der großen Schlacht auf dem Amselfeld den türkischen Sultan umbringt. Dafür, dass der Raum gerade mal 20 Quadratmeter misst, passt ziemlich viel Geschichte rein. Stamenkowski ist der Vorsitzende der politischen Gruppierung Savetnici. Savet wie Eid. Gemeint ist der Eid auf ein souveränes Serbien, ein Serbien in seinen natürlichen Grenzen, wie er sagt. Damit meint er auch das Kosovo. Stamenkowski erklärt jedes noch so kleine Detail auf einem vergilbten Bild. Doch die Geschichte vergilbt nicht. Vor allem der stolze Teil der Geschichte nicht. Das Mittelalter, die Balkankriege Anfang des 20. Jahrhunderts und die Rolle Serbiens als Beschützer der europäischen Kultur, der Erste und Zweite Weltkrieg, der Widerstand gegen Nazi-Deutschland. Über diese Lesart herrscht überwiegend Konsens. Und Serben wie Stamenkowski nutzen diese historischen Bezüge, um die Verbrechen der jüngsten Vergangenheit zu rechtfertigen. Taten, die bis heute die Gesellschaft spalten. Genau wie Ratko Mladic. Leider wird Mladic in Teilen der serbischen Gesellschaft, wie auch weltweit, als Kriegsverbrecher dargestellt. Ratko Mladic war der Sündenbock, um Druck auf Serbien auszuüben und die Souveränität und Stärke Serbiens zu brechen. Aber General Ratko Mladic ist für einen Großteil der serbischen Bevölkerung ein Held. Eine verbreitete Sichtweise in Serbien, die die eigene Unschuld und die Schuld der anderen beim Ausbruch der Jugoslawienkriege betont. Aber es gibt auch eine andere Sichtweise. Diese Generation weiß ganz genau, was damals passiert ist. Wenn wir über Vergangenheitsbewältigung sprechen, denke ich, dass wir große Probleme haben. Serbien verweigert sich der Aufarbeitung, weil das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist. Für die Mehrheit ist es einfacher, sich diesem Prozess zu verweigern und nicht am Diskurs teilzunehmen, sagt Sonja Biserko vom Helsinki-Komitee. Mit Vergangenheitsbewältigung aber verbinden beide etwas vollkommen anderes. Für Biserko geht es darum, sich mit der Rolle Serbiens in den Jugoslawienkriegen auseinanderzusetzen. Stamenkowski geht es um etwas ganz anderes. In Serbien kann man nur Vergangenheitsbewältigung betreiben, indem man die Ungerechtigkeit gegenüber den Serben korrigiert. Es gibt Menschen, die glauben, die Serben hätten etwas Schlimmes gemacht. Wenn man aber vom Mittelalter bis zum Aufstand gegen die Osmanen blickt, muss man erkennen, dass die Serben das größte Opfer sind. Uns wurde Unrecht angetan. Der Kampf um die Deutung der eigenen Geschichte hat die serbische Gesellschaft bislang an einer gemeinsamen Aufarbeitung gehindert. Sonja Biserko sieht Serbien noch am Anfang. Man muss eine ganz neue Generation aufbauen. Es geht um nicht weniger, als um ein neues Wertesystem zu etablieren. Verbrechen nicht rechtfertigen zu dürfen, das ist der Schlüssel zur Genesung der serbischen Gesellschaft.
Diese neue Generation wäre dann wohl die erste in Serbien ohne Krieg. Und das hat ja auch anderswo die Aufarbeitung befördert, wie wir wissen. Das dauert allerdings seine Zeit und birgt einiges Potenzial für neue Auseinandersetzungen. Erfolgreiche Aufarbeitung der eigenen Geschichte ist aber keine Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme in die Europäische Union. Rainer Breuer hat uns mitgenommen nach Serbien. Vedran Cihic, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Balkan an der Universität Wien. Guten Tag dorthin.
Guten Tag aus Wien.
Lassen Sie uns zum Abschluss unserer kleinen Balkanreise heute noch einmal einen Überblick versuchen. Wir haben schon gehört, dass neben der EU noch andere Mächte in Anführungsstrichen Einfluss auf den Balkan haben. Genannt worden sind die Türkei und Russland. Serbien lehnt sich unübersehbar an Russland an. Die Bosnier erkennen in Erdogan den starken Mann an ihrer Seite. Ist der Balkan eine geopolitische Spielwiese? Ist die EU deshalb dort auch unterwegs?
Naja, die EU ist ja bereits seit dem Jahr 1999, 2000 intensiv am Balkan engagiert und in diesen Anfangsjahren ab 2000, als natürlich auch die EU anders aussah, hatte sie ein absolutes Primat im Sicherheitsbereich, im ökonomischen Bereich, im politischen Bereich und die meisten Menschen am Balkan wollten tatsächlich auch in die EU. Das hat sich in der Zwischenzeit verändert. Russland ist ein anderes Russland als im Jahr 2000. Auch die Türkei unter Erdogan ist ein anderer Staat. Und diese beiden Staaten, aber auch durchaus China oder auch manche arabische Staaten versuchen, auf der balkanischen Spielwiese sich auszubreiten. Nicht so sehr ökonomisch, aber auf jeden Fall im Falle Russlands oder der Türkei geopolitisch kulturell, und das besorgt auch sehr viele in Brüssel, und viele sagen auch, und ich schließe mich dieser Meinung an, dass gerade aus Angst davor, dass man den Balkan anderen Mächten überlässt, sich die EU auch neu engagiert.
Also die EU hat dort etwas zu verlieren, das kann man verstehen, wenn man auf die Landkarte guckt, aber was hat Russland dort verloren, was haben die Türken dort verloren, wenn man mal die jüngere Geschichte bei Russland und die ältere Geschichte bei den Osmanen, also den Türken, außer Acht lässt?
Naja, Russland spielt ja seit einiger Zeit wirklich eine offene Front gegen die Europäische Union, gegen den Westen. Und es sieht so aus, als Russland auch am Balkan versuchen würde, der Europäischen Union und ihrem Treiben am Balkan gewissermaßen auch etwas entgegenzusetzen oder entgegensetzen zu wollen. Also Russland ist da natürlich ein anderer Player als in der Ukraine oder in der unmittelbaren russischen Nachbarschaft, aber es reicht ja vollkommen aus, um wirklich auch das Geschäft der Europäischen Union zu stören. Bei den Türken ist es doch sehr stark diese kulturelle, geschichtliche und auch emotionale Verbindung, die seit dem Ende des Osmanischen Reiches bei den Muslimen der Region blieb und nicht verschwunden war. Und gerade bei der Türkei ist es so, dass, sagen wir zum Beispiel, die bosnischen Muslime und die Türkei oder auch Erdogan oder der Anführer der bosnischen Muslime in Sarajevo, Bakir Izetbegovic, eine symbiotische Beziehung eingegangen sind, von der sie beide profitieren. Bakir Izetbegovic kann zum Beispiel seine Wähler damit mobilisieren und Erdogan kann dann, so wie jetzt am kommenden Sonntag, die Bühne in Sarajevo benutzen, um auch eine Botschaft Richtung Europa zu senden.
Ja, um zu zeigen, dass er mächtig ist und eine Plattform dort hat. Also die EU hat dort was zu verlieren. Sie möchte sich einmischen, sie möchte dort einen Pflock einrammen sozusagen. Aber dieser Glanz des Versprechens des EU-Beitritts, das haben wir ja gelernt in dieser Sendung und eben nochmal von Ihnen gehört, den gibt es doch nicht mehr. Was kann man also machen aus Sicht von Brüssel, um dort den Pflock einzurammen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, sowohl Erdogan als auch Putin?
Ja, das ist in der Tat eine schwierige Situation für die Europäische Union. Also man hat in den letzten Jahren eben so Business as usual und technokratische Politik im Bereich der Erweiterung verfolgt. Niemand ist auch heute ernsthaft interessiert an der Erweiterung, weder in Paris noch richtig in Berlin oder in Wien. Und die EU ist eben in einem Prozess der Selbstfindung. Dennoch, und das ist etwas, was jetzt die Europäische Union tut, man muss genug Anreize schaffen, damit diese Staaten weiterhin Richtung Europa sich orientieren. Wirtschaftlich ist das bereits der Fall, weil verglichen mit Russland und auch den anderen Akteuren investiert die EU bei Weitem mehr als eben diese anderen Spieler. Und es muss aber dann jenseits des wirtschaftlichen Einflusses auch eben eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen geben, die jetzt auch in Sofia mitunter definiert wurden im Bereich der Infrastruktur, im Bereich der Bildung, im Bereich der Digitalisierung und vielen anderen Bereichen, wo man ganz einfach möchte, dass die Staaten tatsächlich auch einen Sprung nach vorne machen. Ob die Rechnung aufgehen wird, da gibt es ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Also es gibt keine Garantien, dass jemals in der Zukunft eine Erweiterung wieder stattfinden wird. Und vieles am Balkan wird in der Tat davon abhängen, wie das Reformtempo innerhalb der Europäischen Union aussehen wird. Schafft es die EU nicht, sich zu revitalisieren und neu zu erfinden als ein starkes politisches Subjekt, dann wird es am Balkan schlicht und einfach keine Erweiterung geben und dann sind auch teilweise neue Konflikte nicht ausgeschlossen.
Das hatte ich vorhin schon mal gefragt in einer anderen Form, als Sie es jetzt gesagt haben. Das heißt, es hängt eigentlich daran, wie Macron auch gesagt hat, dass die EU sich erstmal selber reformiert und dann wieder neuen Glanz sozusagen ausstrahlen kann.
Genau, ich meine, das ist ja eine sehr schwierige Sache. Natürlich, die EU muss sich reformieren, aber in der Zwischenzeit muss sich am Balkan auch etwas tun. Ansonsten ist die Region unwiederbringlich verloren, zumindest was die Demokratieentwicklung betrifft, weil da gibt es ja bereits auch starke autoritäre Tendenzen und Erdogan und Putin sind alles, aber nicht demokratische Vorbilder. Das heißt, man versucht jetzt mit einem ganzen Set von Maßnahmen die Entwicklung anzukurbeln. Man will aber auch stärker auf die Bereiche Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit schauen und man vertraut darauf, dass dieses Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche mit neuen zusätzlichen finanziellen Mitteln ausreichen wird, um die Region weiter auf dem Kurs Richtung EU zu halten. Man vertraut darauf, aber wie gesagt, Garantien gibt es leider keine.
Hört sich sehr nach Spagat an und wer es mal probiert hat mit dem Spagat, der weiß, das zieht in der Leiste. Vielen Dank, Vedran Djic, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Balkan an der Universität Wien. Es ist angerichtet, Balkanplatte für die EU. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören unter hr2.de oder in der ARD Audio App. Dort finden Sie uns als der Tag von HR2. Tschüss, sagt Florian Schwinn.